Wir wollen heute miteinander am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres die vorletzte Predigt hören zum Thema Markus-Evangelium. Ich lade uns ein, dass wir aufschlagen Kapitel 8, die Verse 10 bis 21. Markus Kapitel 8, die Verse 10 bis 21. Markus schreibt dort: Gleich darauf bestieg er mit seinen Jüngern das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Da kamen die Pharisäer herbei und fingen an, mit ihm zu streiten. Sie forderten ein Zeichen vom Himmel von ihm, um ihn zu prüfen. Da seufzte er in seinem Geist auf und sprach: Was fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, kein Zeichen wird diesem Geschlecht gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr ans andere Ufer. Die Jünger aber hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nur ein einziges Brot bei sich im Boot. Da warnte er sie und sagte: Gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Nun machten sie sich untereinander Gedanken, weil sie keine Brote hatten. Er bemerkte es und sagte zu ihnen: Was macht ihr euch Gedanken, weil ihr keine Brote habt? Merkt und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote brach für die 1000? Wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie antworteten ihm: 12. Und bei den 7 für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Und sie sagten: 7. Sagte er zu ihnen: Versteht ihr immer noch nicht? Keine Geschichte oder kein Text, wo man zunächst einmal denken würde: Wow, der ist ja richtig toll. Da passiert sowas Schönes, sowas Erbauliches, sowas Gesundmachendes. Da werden keine Brote sozusagen vermehrt, da wird kein Blinder geheilt, da wird kein Lahmer aufgerichtet. Das ist so eine Geschichte, wo Jesus offensichtlich, naja, umgangssprachlich könnte man fast sagen, so ein bisschen irgendwie auf Krawall gebürstet ist, oder? Jesus fährt mit seinen Jüngern ans andere Ufer, steigt dort aus und hat dort, wir könnten sagen, wieder einmal oder erneut eine Begegnung mit den Leuten von der ganz frommen Truppe, mit den Pharisäern. Und in dieser kleinen Episode heißt es, die Pharisäer kamen herbei und fingen an, mit ihm zu streiten. Jesus selber war zunächst mal ganz liebevoll unterwegs. Er wollte ans andere Ufer. Der Streit wird also ihm angetragen durch die Pharisäer. Das war ihre Intention. Sie kamen herbei, wir könnten auch sagen, um mit ihnen, mit ihm zu streiten. Sie wollten mit ihm eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und sie wollten, so ergibt sich das gleich, sie wollten eigentlich ihn sozusagen dermaßen auch vor dem Volk bloßstellen, dass deutlich werden sollte, dass Jesus auf keinen Fall ein Prophet sei. Auf keinen Fall ein von Gott legitimierter Bote sein soll. Das wollten sie sozusagen durch den Streit provozieren. Sie begannen mit ihm zu streiten und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Für alle die, die da gerne mal so nachdenken an solchen Stellen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Zeichen und einem Wunder? Ja, wie jetzt? Ist das nicht dasselbe? Nein. Ein Zeichen vom Himmel, so wie hier sozusagen noch einmal übersteigert formuliert, ein Zeichen vom Himmel, das ist so ungefähr die mittlere Größe einer gewaltigen Naturkatastrophe. Feuer, Erdbeben, das, was wir so im Alten Testament als sogenannte Theophanien haben, also Erschütterungen der Weltelemente, weil Gott selbst sich persönlich auf den Weg in das Hier und Jetzt macht. So ein Zeichen wollten sie. So ein bisschen Sintflut, ein bisschen Sodom und Gomorra, Feuer vom Himmel. Also richtig, ein Zeichen vom Himmel. Ein Zeichen, dass sozusagen Gott, der Allmächtige, während Jesus dort steht, über alle Menschen sichtbar in eindeutiger Weise manifestiert. Jesus, mach mal. Zeig mal, dass du der Prophet bist. Zeig mal, dass du der bist, der du behauptest. Mach mal nicht nur so ein bisschen Wunder. Mach mal richtig Betrieb vom Himmel. Sie forderten ein Zeichen vom Himmel. Und zwar nicht, interessanterweise, um zu glauben. Manchmal ist es spannend, was im Text nicht steht. Sondern sie forderten ein Zeichen vom Himmel, um ihn zu prüfen. Oder um ihn auszuweisen, in die Falle zu locken, er sei nicht wirklich der Messias. Das, was diese Situation unterscheidet von der Situation Jesu, als er in der Wüste war und als er vom Teufel versucht wurde, war: in der Wüste versuchte der Teufel Jesus in seinem Weg, in seinem Auftrag von Gott vom Weg abzubringen. Er versuchte zu verhindern, dass Jesus überhaupt in die Berufung und in den Dienst Gottes kommt, um die Menschen zu erlösen. Der Teufel wollte verhindern, dass Jesus überhaupt beginnt. Hier wollten die Pharisäer der Welt und den Menschen deutlich machen, dass Jesus, sollen wir sagen, ein Lügner ist, ein Scharlatan, ein Aufschneider, einer, der die Massen verführt, einer, der alles ist, bloß nicht der Prophet, den sie von Gott erwarteten. Das erklärt auch, warum Jesus so radikal, möchte man sagen, antwortet. Da seufzt er in seinem Geist auf. Das lesen wir selten von Jesus, dass Jesus sozusagen so emotional angefasst durchschnauft. Jesus seufzt auf. Bringt mich so ein bisschen in Erinnerung an die Stelle, wo Jesus seinen Jüngern sagt: Wie lange soll ich euch noch aushalten? Wie lange soll ich euch noch ertragen? So, wo man denkt, wann ist genug genug? Es gibt ja mal so Herrschaftszeiten, wo man für sich selber so scheinbar am Ende ist, mit allem guten Willen, mit aller Geduld. Und hier auch, er seufzt in seinem Geist auf. Was fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Noch ein kleiner Aufmerker. Jesus sagt nicht, was fordern diese Leute, was fordert diese Sippe, was fordert diese Partei, was fordern diese Gegner von mir, sondern er formuliert es umfassender. Was fordert dieses Geschlecht von mir ein Zeichen? Dieses Wort wird in der Bibel sehr selten gebraucht und wird benutzt im Grunde genommen nicht nur für eine kleine Menschengruppe, sondern für die Menschheit schlechthin. Die Sintflut war gedacht, um die Bösen, um das böse Geschlecht der Menschen zu tilgen. Jesus seufzt also auf und macht deutlich, was fordert dieses Geschlecht, was fordert diese Menschengruppe, jetzt nicht die Pharisäer selber, sondern was fordern diese Zeitgenossen grundsätzlich, was fordern sie für ein welterschütterndes Zeichen vom Himmel? Und wir denken weiter wieder das, was dort nicht steht, aber es macht es eben deutlich: obwohl ich Wunder tue. Wir lesen es nachher noch in der Auseinandersetzung Jesu mit seinen Jüngern: obwohl ich aus wenig Broten 5000 speise, obwohl ich aus wenigen Broten 4000 satt mache, obwohl ich Blinde sehend mache, obwohl ich Lahme gehen mache, obwohl ich Menschen Sünden vergebe und sie dann heile, damit sie glauben können, obwohl ich das alles tue, was fordern Sie für ein Zeichen vom Himmel? Jesus geht auf diese Argumentation nicht ein, sondern sagt klipp und klar, kein Zeichen wird diesem Geschlecht gegeben werden, und er ließ sie stehen. Das, worum es hier in dieser ersten kleinen Sequenz geht von den beiden Textabschnitten, die wir heute zur Predigtgrundlage haben, ist die Auseinandersetzung Jesu sozusagen mit dem Unglauben. Das, was in den Pharisäern an Jesus herangetragen wird, ist nicht ein ernsthaftes Suchen nach Wahrheit. Die Pharisäer wollen nicht wirklich Jesus begegnen und ihn verstehen. Sie wollen im Grunde genommen ihn aufs Glatteis führen, und ihr Herz ist voller Unglaube. Alles, was geschieht, alles, was Jesus getan hat, alles, was Jesus sagt und sagen würde, alles, was sie an ihm wahrnehmen, wird wahrgenommen durch den Filter des Unglaubens. Und ein Wesensmerkmal des Unglaubens ist, der Unglaube sieht und hört nichts. Oder er will nichts sehen und er will nichts hören. Wir könnten es einfach auch so sagen. Der Unglaube sucht nur nach dem, was den Unglauben bestätigt. Ein ungläubiges Herz wird alles, was es sieht, umdrehen und deuten und gebrauchen, was ihn in der Haltung der Ablehnung bestätigt. Unglaube bedeutet, sie suchen Vorurteile zu bestätigen, die sie haben, und sie deuten alle Zeichen, die sie finden würden, um. Jesus heilt Menschen und sie sagen, du bist der Oberste der Dämonen, weil du als oberster Dämon die anderen Dämonen austreibst. Jesus klärt sie da noch auf und sagt, wie soll denn das gehen? Macht ja kein Mensch, macht ja keinen Sinn, dass ich innerhalb eines Reiches mich gegenseitig selbst bekriegen tät. Also was soll das? Das macht ja keiner. Hier die Verschärfung, die grundsätzliche Auseinandersetzung. Ihr Herz ist verhärtet, sie sehen nichts und sie wollen nichts sehen, sie hören nichts und sie wollen nichts hören. Und alles, was sie wahrnehmen, ist etwas, was ihren Unglauben, ihr verhärtetes Herz noch härter macht. Sie wollen nichts sozusagen ranlassen, dass ihre Sichtweise verändert wird. Auf der anderen Seite würden wir sagen, Glaube, was ist die, wenn wir die andere Seite betrachten, Glaube braucht kein Zeichen vom Himmel. Glaube vertraut. Glaube braucht kein Zeichen, braucht keine Weltdemonstration, braucht nicht eine wackelnde Sonne, die dann wieder an den richtigen Platz gehangen wird. Glaube vertraut. Und Menschen, die bei Jesus und um Jesus waren, haben ihn gesehen, haben ihn erlebt, haben zugeschaut und haben gestaunt über einen Mann, der Vollmacht hat, der so anders redet, so anders handelt und der Kraft von Gott hat, Menschen so zu berühren, dass sie sehend werden, obwohl sie Blindgeborene sind. Er sieht, sie sehen, wie er Menschen, die das Leben gezeichnet hat, die verkrüppelt waren, die können wieder gehen. Und diesem Jesus, der so handelt, der so den Menschen begegnet, ihm schenken sie Vertrauen. Und dazwischen gibt es noch so eine Spielart, will ich einmal sagen, so nicht ganz so offenes Vertrauen, aber auch nicht so ganz nur Unglaube. Da ist dieser Vater, der in seiner Verzweiflung sich zu Jesus wendet und sagt, wenn du etwas kannst. Da ist so diese ganze kritische Verzweiflung eines Vaters, der schon viele Wege gegangen ist. Wenn du etwas kannst. Und Jesus spricht ihn daraufhin an, oder wenn ich etwas kann, Und dann ruft er so voller Verzweiflung: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ein Unglaube oder eine kritische Haltung oder ein Unvermögen zu fassen und zu glauben, was Jesus tut, was aber offen ist, was sucht, was sich etwas sagen lässt, was bereit ist, Heil zu empfangen, wenn es sich ihm öffnet und zeigt. Die Begegnung Jesu mit dem Menschen, mit dem Vater, wurde zum Wendepunkt. Jesus heilte, weil das Herz offen war, weil der Mann mit seinem Herzen und seiner Haltung zu Jesus kam und bereit war, sich berühren und etwas sagen zu lassen. Ganz anders die Pharisäer. Sie waren von vornherein gekommen, damit sozusagen Jesus in die Falle gelockt wird. Sie kamen, um zu streiten. Sie wollten ein Zeichen, sie wollten etwas ganz Großes, aber nicht eben mit einem offenen Herzen, sondern letztlich nur, um in ihrer schon längst gefällten Ablehnung Jesu gegenüber noch einmal bestätigt zu werden. Und Jesus dreht sich um und lässt sie stehen. Das, was Jesus tut, ist erschütternd an dieser Stelle. Wir lesen das so, als würde Jesus nur gehen. Aber eigentlich vollzieht Jesus in diesem Moment das Urteil über ihren Unglauben. Menschen, die so sind, wie die Pharisäer sich an dieser Stelle offenbart haben, ihnen kann man nicht helfen. Sie überlässt man ihrem eigenen Schicksal. Und indem man das tut, vollzieht sich an ihnen Gericht. Dahinter steckt ein altes Denken im Alten Testament, dass Gnade Gottes eigentlich sozusagen diesen Kreislauf durchbricht. Wer Schlechtes tut, wird vom Schlechten getroffen und wird selber Opfer des Bösen. Wer Sünde tut, wird selber sozusagen Opfer der Sünde und stirbt. Paulus schreibt, dass der Sünde sollt, ist der Tod. Das ist das Normale. Gnade bedeutet, dass Gott kommt und sagt, ich unterbreche diese Logik. Ich unterbreche diese Zwangsläufigkeit. Auch wenn du Böses getan hast, jetzt im neutestamentlichen Sinn, schau auf Christus, der für dich gestorben ist am Kreuz. Glaub, dass er sein Leben dir gegeben hat, damit du erlöst wirst. Wenn du das tust, dann wird dich der ewige Tod nicht treffen, sondern du wirst leben. Das, was wir gerade schon gehört haben. Jesus ist gekommen, um zu retten aus der Todesverworfenheit, um zu retten aus dem Urteil, dass wir wegen unserer Sünde sterben müssen. Dort, wo ein Mensch keine Gnade erfährt oder nicht unter die Gnade kommt, und da haben wir so eine Dynamik in dieser Formulierung, wenn ich unter die Gnade komme, dann bewege ich mich zu dieser Gnade hin. Wenn ich zum Kreuz komme, dann bewege ich mich zu diesem Kreuz hin. Wenn ich unter die Gnade komme, wenn ich in die Gegenwart Jesu komme, suche ich Vergebung. Mein Herz ist weich. Ich weiß um meine Schuld. Ich weiß darum, dass ich Vergebung brauche. Und erfahre Gnade und Vergebung. Wer das nicht tut, wer nicht kommt, und in unserem Bild, wenn wir so wollen, sie kamen nicht unter die Gnade, sie kamen nicht zu Jesus in die Nähe seiner Liebe, sondern sie kamen als Gegenüber zu Jesus. Sie wollten nicht unter seine Liebe und unter sein Wort. Wir sagen das ja heute auch noch. Ja, wir kommen unter das Wort. Sie wollten es nicht. Sie waren gegenüber. Ihre Haltung war ein verhärtetes Herz. Und Jesus lässt sie stehen. Das heißt, Jesus geht von ihnen weg. Und das, was über den Pharisäern bleibt, ist ihr Schicksal der Todesverworfenheit, weil sie in ihrem Unglauben gefangen bleiben. Sie erfahren keine Gnade. Indem Jesus sich abwendet und geht, vollzieht er das Urteil über ihren Unglauben, indem er sie in ihrem Unglauben belässt. Im Hebräerbrief lesen wir, dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen ohne Glauben. Das war den Pharisäern schon bewusst. Sie bleiben dort stehen, Jesus wendet sich ab. Nun steigt er wieder ins Boot, ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und die kleine Anmerkung ist, die Jünger haben in dem ganzen Geschehen, ist ja auch kein Wunder, wenn da so viel los ist mit Jesus, sie haben auf jeden Fall mit 11, 12, 13, 15 Leuten, ich denke, die 12 waren dabei, vielleicht waren auch die Schiffsbesatzung dabei, vielleicht waren es ein paar mehr, keine Ahnung. Jedenfalls, sie hatten bloß für viele Männer nur ein Brot. Das ist, ich meine, selbst so ein Pide-Fladen, wie wir ihn heute vielleicht beim Türken kaufen, ist für 12 Männer eher ja, weniger als ein Keks. Also, meine, für so einen ganzen Tag, so eine Überfahrt, ist das also eher nichts. Je nachdem, wie viel man gefrühstückt hat. Also eher nicht. Und dann ist natürlich die Frage, die Jünger sitzen da und gucken sich an und wissen irgendwie, so richtig viel Brot haben wir nicht. Und dann fängt Jesus eröffnet das Gespräch mit den Jüngern nach dieser doch beeindruckenden Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Jesus spricht sie an und sagt, gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor dem Sauerteig des Herodes. Oh, oh, jetzt war Nachdenken gefragt. Was meint Jesus? Keine Ahnung, jedenfalls das, was sie wahrscheinlich vermuten, ist irgendwie Sauerteig und Brot, das irgendwie, das gehört zusammen. Vielleicht kommt Jesus, er ist ja immer für eine Überraschung gut, vom Rücken durch die Brust ins Auge, sozusagen, vielleicht nimmt er uns so ein bisschen aufs Korn dafür, dass wir nicht an genügend Brot gedacht haben. Hätten doch lieber einkaufen sollen. Sie sind sehr gefangen in dem, was so ihrem knurrenden Magen angeht. An das augenscheinliche Essen. An das eine Brot, das für keinen wirklich reicht. Das ist so das, was sie offensichtlich ganz stark berührt. Das steht ihnen vor Augen. Sie machten sich Gedanken untereinander, weil sie keine Broten hatten. Ja, was macht man da? Was hätten wir tun sollen? Und Jesus merkt, dass sie mit ihren Gedanken ganz woanders sind als bei dem, was er gesagt hat. Jesus hat wahrscheinlich auch erwartet, dass sie ihn angucken und relativ gespannt jetzt an seinen Lippen hängen und erläutert haben wollen oder vielleicht rückfragen. Konkret mit dem Sauerteig, rede weiter. Sprich, sag. Aber irgendwie guckten die nicht so, sondern waren eher so auf der, ne, alle gucken so Schnürsenkel an. Merken wir ja auch, wenn irgendjemand, wenn es peinlich wird in der christlichen Versammlung, bricht die Demut aus, ja. Hab ich schon mal gesehen, gucken alle ihre Schnürsenkel an und man senkt sich. Jeder hofft, dass er kleiner wird als der, der um ihn sitzt, damit keiner gesehen wird. So ungefähr war vielleicht die Atmosphäre auf dem Boot. Und Jesus merkt es und spricht sie an. Und immer wenn er die Jünger so, bei Markus im Evangelium, immer wenn er die Jünger kritisiert, stellt er Fragen. Es gibt so einen tollen Spruch aus dem Coaching oder aus dem Trainingsbereich. Wer fragt, führt. Wer Fragen stellt, wenn man gute Fragen stellt, bestimmt man die Richtung. Jesus stellt gute Fragen. Was macht ihr euch Gedanken, weil ihr keine Brote habt? Also, weiß er schon. Hat er schon längst mitgekriegt. Ja? Was macht ihr euch Gedanken, weil ihr keine Brote habt? Merkt ihr und versteht ihr immer noch nicht? Jetzt wird's grundsätzlich. Es geht ans Eingemachte. Merkt ihr und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz, und was jetzt kommt, das ist schon für ein jüdisches Ohr ziemlich harte Kost. Wer so ein bisschen im Alten Testament zu Hause ist, weiß, das sind jetzt Formulierungen, die gebrauchen die großen Propheten in der Kritik an ein verstocktes, böses, widerspenstiges, ungehorsames Volk. Das sind Formulierungen, die sind bekannt aus dem Propheten Jeremia und aus dem Propheten Hesekiel. Diese Worte waren anklagende Anreden Gottes an sein Volk im Exil für ihre Haltung, ja, fortgesetzter Widersetzlichkeit, Ungehorsam, verhärtete Herzen. Er fragt sie, ist denn euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und ihr seht nicht, Ohren habt ihr und ihr hört nicht. Und es wurde wahrscheinlich ganz still auf dem Schiff. Ganz still. Was macht ihr, fragt Jesus. Was macht ihr? Wo seid ihr mit euren Gedanken? Wo seid ihr mit eurem Herzen? Ihr seht, was seht ihr? Ihr hört, was hört ihr eigentlich? Hört ihr nur Worte oder hört ihr die Bedeutung? Versteht ihr, was ihr hört? Versteht ihr, was ihr seht? Und erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote brach für die 5000? Jetzt wird Jesus richtig konkret. Also diese Frage, ach Herr, was meinst du denn? Da habe ich jetzt sogar gar keine Idee für. Das fällt weg. Jesus setzt nach. Erinnert euch an die Speisung der 5000. Was lief da? Wie viele Brote hatten wir am Anfang und was blieb übrig? Erinnert euch an die Speisung der 4000. Wie viele Brote hatten wir am Anfang und was blieb übrig? In der Denkweise der Jünger könnte die Geschichte so weitergehen. Ja, du hast recht, Herr Jesus. Wir hätten uns von da mehr Brot mitnehmen sollen. Macht eigentlich Sinn. Aber das trauen sie schon gar nicht mehr zu sagen, weil die vorherigen Fragen so grundsätzlich waren, dass sie genau wissen, also die Schiene ist schon mal nicht richtig. Also auf der Schiene brauchen wir nicht weiterdenken. Vielleicht haben sie gedacht, ja, Herr Jesus, genau, jetzt Brotvermehrung auf dem Boot. Nein, trauen sie sich auch nicht. Sie bleiben lieber ruhig. Und Jesus fragt, versteht ihr immer noch nicht? Da hört die Geschichte dann auf. Dieses Streitgespräch, oder wir können auch sagen, dieses Lehrgespräch. Was will Jesus den Leuten beibringen? Erinnern wir uns, die erste Frage war die Warnung, gebt Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Anhänger des Herodes. Ich bin noch nicht der große Koch, aber Sauerteig hat die angenehme für die Köchinnen oder die Bäckerinnen angenehme Art, dass wenn man das mit gutem Mehl mischt, das sozusagen unglaublich schnell gärt und aufgeht und flufft und es gibt einen ganz tollen Teig für Brot. Ja, denn das Endprodukt esse ich gern, aber so den Weg davor, das ist mir nicht immer alles so ganz einsichtig. Aber das Wesentliche am Sauerteig ist, dass wenn er mit gesundem Mehl, mit gesunder Masse zusammenkommt, der Sauerteig innerhalb kürzester Zeit alles durchdringt. Wenn Sauerteig zieht, dann zieht er durch den ganzen Teig. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es geht schneller, als wir glauben. Jesus sagt dieses Bild vor den Jüngern, und er knüpft damit an eine ganz bekannte Tradition an. Das jüdische Volk damals wusste dieses Bildwort zu deuten. Es war wie ein Sprichwort. Hüte dich vor dem Sauerteig der und der Leute. Das bedeutete, pass auf, das, was sozusagen in den Herzen dieser Menschen ist, ist böse. Komm mit diesem Bösen nicht zusammen. Hüte dich vor dem Sauerteig war ein allgemeines Bild für Menschen mit bösen Herzen, mit einem korrupten Charakter, mit einem negativen Einfluss auf andere. Hüte dich vor ihnen. Warum? Weil wenn du mit ihnen zusammenkommst, es ist wie die Begegnung von Teig oder von Mehl mit dem Sauerteig. Es durchdringt durchdringt dich. Ehe du geguckt hast, bist du infiziert und hast sozusagen diese Masse in dir, die dich selber auch durchdringt zum Negativen hin. Lass es. Pass auf. Hüte dich vor dem Sauerteig der Pharisäer, hüte dich vor der Selbstgerechtigkeit. Hüte dich davor, Nebensachen zur Hauptsache zu machen. Wir könnten, wenn wir weitere Geschichten beispielsweise lesen über die Pharisäer, hüte dich vor ihrer Geldgier, hüte dich vor ihrer Fassadenhaftigkeit, hüte dich vor dem, wie sie unterwegs sind, dass sie ihre Frömmigkeit außen zur Schau stellen, aber innen getünchten Gräbern gleichen, schön anzusehen und doch vermodert, innen voll tot. Hüte dich vor einem negativen Einfluss. Passt auf, lasst euch an dieser Stelle nicht in die Irre führen. Das war eigentlich die Botschaft und die Warnung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hatte, direkt nach der Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Passt auf, dass ihr nicht in dieses Fahrwasser von ihnen kommt, in eine Haltung zu rutschen, in der ihr ständig neue Bestätigung braucht. Hört, passt auf, dass ihr nicht in eurem Glauben in eine Haltung kommt, in der ihr immer wieder Beweise für meine Göttlichkeit fordert und braucht. Passt auf, dass ihr mit eurem Herzen nicht in eine Haltung kommt, wo ständig neu ihr irgendwelche Zeichen und mittelgroße Wunder braucht, um glauben zu können, dass ich euch liebe. Passt auf, dass euch dieser Sauerteig nicht erwischt. Ah, denken wir so für uns. Tolle Warnung. Aber was muss ich tun, außer aufzupassen? Gibt es da noch ein bisschen was anderes? Was könnte ich denn machen, damit ich nicht von dem Sauerteig berührt werde? Was wäre denn die andere Richtung? Wenn Jesus sagt, passt auf, geht nicht in die Richtung des Sauerteigs der Pharisäer, wohin sollen wir denn dann? Das, was Jesus indirekt damit aussagt, ist eigentlich: nur bei mir, in meiner Nähe, bei meinem Tod am Kreuz, durch meine Erlösung, bei meiner Erlösung, durch meinen Geist, den Geist Gottes, der in euer Herz gegossen werden wird, nur bei mir und in meiner Nähe findet ihr Erlösung. Nur bei mir und in meiner Nähe findet ihr Leben. Das Gegensatzpaar hatten wir gesagt, Unglaube, Glaube. Das ist also, wenn Jesus sagt, vertraut mir. Glaubt mir, dass ich euch liebe. Und wenn wir jetzt unter diesem Vorzeichen Geschichten Jesu hören, dann sagt Jesus im Grunde genommen, glaubt mir, der Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Lasst eure Anliegen vor Gott kommen. Glaubt mir, der Vater sorgt sich für euch. Vergebt und euch wird vergeben werden, glaubt mir. Teilt Liebe aus und ich werde euch Liebe geben, dass ihr nie ohne Liebe seid, glaubt mir. Vertraut mir und meinem Weg, folgt mir nach und ihr werdet auf meinem Weg der Nachfolge nicht zu kurz kommen. Die Jünger hatten einmal gesagt, ja, wir sind dir gefolgt, Jesus. Wir haben alles verlassen. Als Jesus sagte, wer mir nachfolgt, soll alles loslassen. Und dann zählt Jesus auf. Ja, wer mir nachfolgt, wer Vater und Mutter verlassen hat, wer Vater und Mutter verlässt, der wird neue Väter, neue Mütter finden. Er wird die Gemeinschaft der Gemeinde finden. Er wird Menschen finden, die sozusagen Vater und Mutter auf geheimnisvolle Weise neu ersetzen im Raum von Gemeinde. Ihr werdet nicht allein sein. Ihr werdet nicht einsam sein. Ihr werdet neue Geschwister an eurer Seite bekommen. Jesus lässt die Pharisäer stehen in ihrem Unglauben, in ihrer Maßlosigkeit, in ihrer Haltung, eigentlich immer Neues sehen und hören zu wollen, aber nie wirklich den Schritt des Vertrauens und Glaubens zu gehen. Und er verweigert sich ihnen und vollzieht damit das Urteil über sie, indem er sie stehen lässt in ihrem Unglauben. als hoffnungslos und hilflos. Und er wendet sich von ihnen ab und fährt mit seinen Jüngern auf die andere Seite. Und den Jüngern sagt er, passt auf, dass es euch nicht ähnlich geht. Passt auf. Und er mahnt sie und lädt sie ein, indem er sie an die Wunder, die er tat, erinnert. Glaubt und vertraut mir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So lesen wir im Johannesevangelium. Bei mir ist das Leben. Ich habe euch erlöst und ich rufe euch bei eurem Namen. Vertraut mir. Gebt mir euer Herz. Vertraut mir. Folgt mir nach. Und da, wo wir Jesus nachfolgen, werden wir nicht sozusagen in die Irre gehen. Da, wo wir Jesus nachfolgen, werden wir nicht ohne Heil bleiben. Da, wo wir Jesus nachfolgen, wird er unser Herz berühren. Da, wo wir Jesus nachfolgen, werden wir Heil erfahren und auch mit unserer Seele bei Gott heil werden. Und wir werden je und dann, hier und da auch erleben und erfahren, dass Gott uns heilt und uns berührt und unsere Gebrechen anrührt. Jesus ist der, der Augen und Ohren öffnet, damit wir sehen und hören können, was Gott von uns will. Aber das erleben und erfahren wir eben nur bei Jesus. Ohne, dass wir von ihm Zeichen fordern, ohne, dass wir ihn in eine Situation bringen, wo er beweisen muss, dass er wirklich Gott sei. Um ihm und bei Gott und in ihm die Fülle Gottes leibhaftig zu erleben und zu erfahren, ist es nötig, dass wir zu ihm kommen und bei ihm bleiben. Dazu lade ich ein. Die Botschaft heute Morgen ist also, bleib nicht da stehen in der Prüfung vor dir selber, dass du sagst, ich habe so viele Fragen und alles, was man dir je schon geantwortet hat, hast du nur benutzt, um neue Fragen zu gebären. Sei vorsichtig mit deinem Herzen. Es kommt der Moment, wo es darum gilt, sich selber diesen Schritt zu wagen und abzuverlangen, auf Christus einen Schritt des Vertrauens zuzutun. Im Stehenbleiben und Anschauen und Fragen stellen und gucken und beurteilen wird sich mein Herz nicht Christus öffnen. Aber da, wo ich mich in die Nähe Jesu begebe, werden mir die Augen geöffnet, wer er ist. Da, wo ich es wage, im Vertrauen ihm zu bitten, Herr, ich möchte so gerne glauben, ich hilf meinem Unglauben, ich will dir folgen, wird Christus zugreifen und meine Hand ergreifen. Er wird mein Herz berühren. Er wird mich das Heil erfahren lassen. Aber diesen einen Schritt auf ihn zu, den dürfen wir gehen. Und den braucht es, um die ganze Liebe und die Kraft und das Heil Christi für sich persönlich zu erfahren und zu erleben. Amen.